Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Ina Plodroch
und Sandra Kurfürst,
Ethnologin an der Universität zu Köln. Sie haben gerade eine Forschungsarbeit veröffentlicht, Dancing Youth, Hip-Hop and Gender in Late Socialist Vietnam. Wir kennen ja Hip-Hop mit seinen vier Elementen, also DJing, Rap, Breakdance und Graffiti, ursprünglich vor allem aus den USA. Das ist also eine stark westlich geprägte Kultur. Es geht um sozialen Aufstieg, um Statussymbole. Wie hat das denn in dieses postsozialistische Vietnam in den 1990er Jahren gepasst?
Also Vietnam ist 1986 ein Reformprozess oder ist dort angestoßen worden. Die Einführung eines Privatsektors und auch die Integration in den Weltmarkt zur Folge hatte. Das heißt, dass dadurch eigentlich gerade erst diese soziale Stratifizierung, dass sich zum Beispiel eine Mittelschicht herausbilden konnte, begonnen wurde. Das heißt, die 90er Jahre sind sehr stark geprägt von wirtschaftlichen Aufschwung. Vietnam verzeichnete auch bis vor kurzem sehr hohe Wirtschaftswachstumsraten und hat somit eben auch dazu beigetragen, dass überhaupt Einflüsse von außen, die vorher sehr stark auf den ehemaligen Ostblock begrenzt waren, hineinkommen konnten ins Land.
Ja, hat sich denn Hip-Hop und vor allem Hip-Hop-Tanz, um den geht's ja in Ihrem Buch, in dieser Zeit in Vietnam denn anders gezeigt durch eben diese sozialistische Vergangenheit als in den USA?
Also die Tänzerinnen und Tänzer, mit denen ich gesprochen habe, die haben auf jeden Fall davon berichtet, dass das ganz am Anfang, so Mitte der 90er Jahre, erstmal verboten war. Die haben sich oft auf öffentlichen Plätzen getroffen und die sind sowieso viel stärker überwacht, als wir das jetzt vielleicht bei uns kennen. Das öffnet sich auch immer mehr, aber diese Aktivitäten von jungen Leuten waren erstmal kritisch beäugt worden. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit verändert und mittlerweile treffen sie auf allen öffentlichen Plätzen in den großen Städten, Hanoi oder Ho Chi Minh-Stadt, aber auch in Zentralvietnam, in Hue, junge Leute, die sich zum Tanzen abends treffen.
Ja, Sie waren ja auch, ne, einmal so rund um die Jahrtausendwende schon in Vietnam und dann natürlich nochmal für diese konkrete Forschung jetzt, für diese Arbeit. Ist die Jugend dann jetzt stärker sichtbar damit, so wie Sie das gerade beschrieben haben, als um die Jahrtausendwende?
Ja, vor allen Dingen hat sie sich stärker in ihrem Auftreten diversifiziert. Also es ist schon immer noch üblich, dass junge Leute für die Schule zum Beispiel eine Schuluniform tragen. Und schon für meinen ersten längeren Forschungsaufenthalt 2007, 2008 war es beobachtbar, dass die jungen Leute nach der Schule auf die Plätze kamen und dann ihre Schuluniform gegen viel modischere Teile ausgetauscht haben und damit auch Individualität ausgedrückt haben. Und das ist natürlich sehr stark, hat sich noch stärker diversifiziert und es gibt einfach auch viel mehr Läden, die überhaupt diese Mode anbieten. Also die Zugangsmöglichkeiten haben sich auch deutlich verändert.
Sie beschreiben ja auch so diese ganz unterschiedlichen Stile, also Breaking, Popping, Locking, Wacking und eben Hip-Hop-Dance. Nehmen wir doch mal so einen konkret raus, den Hip-Hop-Dance. Beschreiben Sie doch mal, wie sieht das konkret aus? Wie sieht dieser Tanzstil aus?
Ja, also vielleicht erstmal kurz, ich habe das so unterschieden, weil tatsächlich die Tänzerinnen und Tänzer diese Differenzierung selber machen. Das war mir zum Beispiel aus der deutschen Breaking-Szene gar nicht so bekannt, wo man das oft auch miteinander kombiniert. Und die waren schon immer sehr sicher darüber, über welchen Style sie sich definieren und was eigentlich so ihr Genre ist. Hip-Hop-Tanz sieht so aus, das sind Elemente von Breaking. Es wird aber vor allen Dingen überwiegend im Stehen getanzt. Beim Breaking macht man ja auch sehr viele Power-Moves auf dem Boden. Und hier geht es überwiegend darum, dass man die Beine und die Arme bewegt. Es sind sehr große, ausschweifende Bewegungen. Und andere Elemente fließen auch mit rein. Also man kann es auch nicht ganz klar von zum Beispiel Popping unterscheiden, weil das auch manchmal eine Rolle spielt.
Ja, Sie haben da ja auch besonders nach weiblichen Tänzerinnen Ausschau gehalten. War das schwieriger? Also ist das vor allem männlich geprägt?
Das war insofern gar nicht so schwierig, weil ich mich darüber, dass es so viele Frauen gemacht haben, für die Thematik vor allen Dingen interessiert habe. Das war am Anfang anders. Also so die Pioniere dieser verschiedenen Street-Dance-Style, die in den 90er Jahren waren überwiegend männlich. Und ab den 2000ern gab es immer mehr Frauen, die sich dafür begeistert haben und die auch in der öffentlichen Sphäre sichtbar sind. Aber es ist schon, wie Sie sagen, weiterhin eine männlich dominierte Sphäre. Also sie sind eigentlich immer in der Minderzahl.
Ja, aber trotzdem ist das für die Frauen, die diesen Hip-Hop-Tanz machen, trotzdem so eine Form, wie sie so Geschlechtergrenzen überwinden können, oder? Wie passt das zusammen?
Ja, das ist es halt zum einen, weil sie einfach wirklich versiert sind in ihren Stilen. Das heißt, sie kriegen auch Respekt von ihren männlichen Counterparts. Die machen da tatsächlich auch keinen direkten Unterschied zwischen den Geschlechtern, sondern es wird wirklich darauf geguckt, auf die Virtuosität, ihre Ausdruckskraft und so weiter. Das ist das eine. Also einmal tatsächlich die körperlichen Praktiken, worüber sie sich unterscheiden. Und gleichzeitig findet diese Grenzüberschreitung auch statt, dass sie auch im Privaten ja traditionelle Frauenbilder überkommen, weil sie zum Beispiel sich dazu entschließen, erst später eine Familie zu gründen oder auch Ende 20 noch nicht verheiratet sind, was sonst eher ungewöhnlich ist.
Das beschreiben Sie ja ganz gut in dem Buch, ne? Dass das in Vietnam so von den Frauen erwartet wird, in ihren 20ern, ne? Zu heiraten, die Kinder zu kriegen. Und das heißt, durch dieses Hobby ist es ja dann nicht mal nur, ne? Sondern so durch diesen Lebensstil können sie daraus ausbrechen.
Genau. Ja, also viele der Frauen, die ich gesprochen habe, die machen das auch tatsächlich professionell. Und das ist eine weitere Grenzüberschreitung, wenn die so wollen, weil die schon überwiegend aus einem Mittelklasse-Hintergrund stammen, auch die Möglichkeit hatten zu studieren. Die meisten hatten einen BA-Abschluss oder MA-Abschluss und haben sich dann aber trotzdem entschlossen, nicht in dem Bereich zu arbeiten, für den sie ausgebildet wurden, sondern sich zum Beispiel selbstständig zu machen mit Tanzunterricht oder einem eigenen Tanzstudio. Was natürlich ein viel prekäreres Unternehmen ist, als wenn man jetzt eine Anstellung in einem multinationalen Konzern oder vietnamesischen Unternehmen sucht.
Ja. Wenn Sie jetzt so darauf schauen, angefangen so in den 1990er Jahren, also wir leben ja heute in einer Zeit, wenn wir uns mal so diese, sag ich mal, globale Popkulturen anschauen, dann haben wir viel geringere kulturelle Grenzen. Und zum Beispiel in den USA wird selbstverständlich K-Pop irgendwie neben Taylor Swift und Justin Bieber gehört, ist ganz oben in den Charts. Die Subkulturen sind auch alle, so erlebe ich das hier oder in den USA, gar nicht mehr so abgetrennt voneinander. Es gibt nicht mehr diese starren Grenzen. Erleben Sie das in Vietnam auch so? Ist der Hip-Hop dadurch auch verändert oder ist das anders dort?
Also was man auf jeden Fall sieht, ist so eine Vernetzung über die Grenzen Vietnams heraus. Ne? Also die TänzerInnen suchen auch gezielt Anschlüsse zu bekannten Tänzern außerhalb von Vietnam. Und Sie hatten es ja eingangs gesagt, Hip-Hop stammt aus den USA. Die USA spielen da natürlich eine Rolle. Die haben zum Beispiel schon mal Henry Link eingeladen. Das ist einer der Pioniere des Hip-Hop-Tanzes. Das war ganz wichtig, dass der auch ins Land kommt und Workshops gibt. Aber sie orientieren sich auch ganz stark nach Ostasien und laden dort populäre TänzerInnen ein und vernetzen sich vor allen Dingen innerhalb der Region Südostasiens. Das ist dann aber schon eher auf das Genre Hip-Hop begrenzt. Also klar gibt es auch Affinitäten zu anderen popkulturellen Phänomenen, aber das ist schon eine eingeschweißte Community, wenn man so will.
Und musikalisch ist das, tanzen die dann vor allem zu Acts, zu Rapper, Rapperinnen aus Vietnam oder ist das globaler angelegt?
Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist schon so, dass es nicht unbedingt US-Rap ist, was vielleicht ganz wichtig ist, ja. Sondern eher vietnamesischer Rap und tatsächlich auch vietnamesische Popmusik, die sich je nachdem, welche Beats sie hat, auch sehr gut dafür eignet.
Okay. Sandra Kurfürst, vielen Dank für das Gespräch. Ihr Buch Dancing Youth, Hip-Hop and Gender in Late Socialist Vietnam ist auf Englisch im Transkript Verlag erschienen. Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch
und Sandra Kurfürst.
Corso. Kunst und Pop.